Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich weiß nicht, wie ihr so persönlich das Erntedankfest findet. Mich hat das schon immer fasziniert. Als Kind war das so für mich so ein richtiges Event. Das hing mit meiner kleinen Gemeinde im Ruhrgebiet in Bergkamen zusammen. Da wurde das immer so richtig groß gefeiert. Es gab nachmittags ein Kaffee trinken, Toben im Gemeindegarten, Völkerball, Schlachten, die wir regelmäßig gewonnen haben mit meinem Team. Meine ich mich erinnern zu können in den 80ern. Und es gab eine gute Gemeinschaft und manchmal durften wir Kinder sogar nach dem Gottesdienst im Gegensatz zu hier den Erntedanktisch plündern und das Ganze mit nach Hause nehmen. Und das war wirklich das Beste von allem. Auch wenn man eigentlich alles hatte, aber dieses Gefühl, du darfst den Tisch plündern, das war richtig gut. Auch für uns als Familie Klaasberg ist das tatsächlich auch ein wichtiges Fest. Wir feiern das jedes Jahr auch bewusst. Hier haben wir mal ein Bild vom letzten Jahr. Genau, wir feiern im Garten die Mülltonnen. Das war ja nicht geplant, das Bild steht noch im Hintergrund. Steht auch ein gutes Grevenstein auf dem Tisch. Also Erntedankfest wird bei uns als Familie auch nachmittags gefeiert. Und meistens schließen wir auch am Erntedankfest dann die Grillsaison ab. So auch heute Abend. Ja, leider dürft ihr nicht vorbeikommen. Meine Eltern kommen schon und mein Schwager. Es ist schon voll bei uns im Garagenhof. Aber wir werden heute würdig Erntedank feiern und das abschließen. Und deswegen finde ich es auch super, dass wir das auch als Gemeinde jedes Jahr feiern. Wir stoppen, wir reflektieren, wir überlegen, wir nehmen nicht alles für selbstverständlich, sondern wir denken nach, für was können wir dankbar sein, und das ist gut so. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute über einen Bibeltext predige, den der Arzt Lukas aufgeschrieben hat. Und vielleicht, weil er Arzt war, ist diese Geschichte einer Wunderheilung für ihn auch besonders interessant gewesen. Und es ist ein Bibeltext, den ich schon immer faszinierend fand, aber über den ich noch nie gepredigt habe. Und das ist also heute die Möglichkeit für mich, euch diesen Text näher zu bringen. Und dieser Text ist provokant. Er ist regelrecht provozierend. Und irgendwie hatte ich in meinem Kopf abgespeichert, Jesus erzählt da ein Gleichnis. Also er bringt einen Vergleich. Er erzählt eine Story, eine Illustration mit einer Pointe und will uns was deutlich machen. Bei der Vorbereitung ist mir dann nochmal klar geworden, was mir eigentlich hätte längst klar sein müssen. Es ist hier gar kein Vergleich. Es ist ein Report, ein Bericht, eine erlebte Geschichte, die der Arzt Lukas aufschreibt. Und Jesus und alle beteiligten Personen haben diese Geschichte erlebt. Die ganze Geschichte steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Ich lese sie euch mal vor und wir werden dann gleich auch im Verlauf der Predigt die einzelnen Passagen nochmal sehen. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Es ist ein Bericht. Vielleicht wusstet ihr das schon, aber mich hat das fasziniert. Lukas zeichnet diese Episode als einziger der vier neutestamentlichen Evangelisten auf, vielleicht weil er Arzt ist. Und ich frage mich, was will der Arzt uns damit sagen? Dass es damals total undankbare Leute gab? Oder dass es die immer noch gibt? Hat die Geschichte vielleicht sogar was Repräsentatives, die uns sagen will, guck mal, so sind Menschen, Verhältnis, Dankbarkeit, Undankbarkeit, Dankbarkeit, 10:1. Oder haben wir uns heute verbessert, weil wir die Geschichte vielleicht kennen und wir unsere Lehren daraus gezogen haben? Oder haben wir uns gar verschlechtert, weil wir die Geschichte nicht mehr kennen? Klar dürfte sein, dass jeder, auch wir heute Morgen, wenn wir diese Geschichte hören, wir müssen uns fragen, wer will ich eigentlich sein? Will ich einer von den neuen Leuten sein, die gesund geworden sind, aber undankbar sind? Oder will ich der eine sein, der dankbar ist und Gott die Ehre gibt und Jesus Danke sagt? Man könnte es auch zuspitzen. Will ich nur gesund sein? Oder will ich Rettung und ewiges Leben? Will ich einen Sinn im Leben haben? Will ich kurz glücklich werden? Oder will ich nachhaltig leben? Ewig leben, gerettet leben? Und das wird die Frage heute Morgen sein, die am Ende der Predigt zu beantworten ist. Aber steigen wir erst etwas tiefer in die Geschichte ein. Ich möchte mich einem Bibelausleger anschließen, Wilfried Eckhey. Der sagt, dieser Bericht, den Lukas hier bringt, der steht in einem großen Zusammenhang der Kapitel 17 und 18. Und eigentlich geht es um die Frage, wie reagieren Menschen angemessen oder unangemessen auf das Reich Gottes? Was ist die richtige Einstellung in Bezug auf das Reich Gottes? Wir finden dann zum Beispiel die Geschichte vom reichen Jüngling. Was ist die richtige Einstellung zum Thema Geld in Bezug auf das Reich Gottes? Was ist eine gute Verhaltensweise und was ist eine schlechte Verhaltensweise? Hier die Frage, was ist die richtige Einstellung in Bezug auf das Reich Gottes beim Thema Dankbarkeit? Und mit Jesus kam ja das Reich Gottes. Und deswegen ist das so eingebettet. Jesus ist also unterwegs Richtung Jerusalem und er wandert durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Dort wohnten Juden, die sich als Gottes auserwähltes Volk verstanden, und dort wohnten die Samariter, die von den Juden verachtet wurden. Die Samariter war eine Volksgruppe, die aus den 10 oder 11 anderen Stämmen entstanden ist. Es war ja alles Israel, 12 Stämme, und dann ist das Nordreich platt gemacht worden, das Südreich auch. Wir sind ja noch in der Nehemia-Reihe, da kriegen wir das so ein bisschen mit. Und als das Nordreich platt gemacht wurde, haben sich die anderen 10 Stämme mit der Bevölkerung aus den umliegenden Völkern vermischt. Und aus Sicht eines damaligen Juden ging das überhaupt nicht. Das ging nicht. Und es war auch etwas, was Gott nicht wollte, aber es war ja jetzt nun mal so. Und jetzt gab es die Samariter auch schon über mehrere hundert Jahre. Die hatten auch ihren eigenen Tempel, die glaubten auch an Jahwe. Aber die wurden von den Juden so richtig verachtet. Und die haben die auch spüren lassen. Samariter ging überhaupt gar nicht. Und trotzdem ist Jesus in diesem Grenzgebiet unterwegs, weil Jesus trifft auch öfter Samariter. Er würdigt die Samariter. Und wenn Jesus so unterwegs ist, dann sind das ja mindestens schon mal 13 Personen. Jesus, seine 12 Jünger, war leicht mit Anhang und Gefolge. Man kann sich so eine Gruppe von 25 Leuten vorstellen, die quasi durch die Gegend wanderte. Und diese Gruppe Menschen trifft jetzt auf eine andere Gruppe, auf eine 10-köpfige Gruppe aussätziger Menschen. Und als Aussätziger hattest du ein Problem. Auf jeden Fall warst du ja schon mal krank. Das sah man ja richtig und das war das Problem. Und du hattest irgendeine fiese Hautkrankheit. Im schlimmsten Fall Lepra, sodass du quasi verfaulst. Im besten Fall vielleicht eine Schuppenflechte, die vielleicht wieder wegging. Damit galtest du aber als unrein. Und wer unrein war, musste von den Reinen getrennt werden. Du kamst quasi in Quarantäne. Ich war als Kind mal mehrere Wochen in Quarantäne. Anfang der 80er Jahre, da galt Scharlach noch als eine ganz schlimme Krankheit und deswegen wurde ich 3 Wochen lang in mein Zimmer eingesperrt. Alles, was ich angefasst hatte, jeder Legostein, der wurde abgekocht hinterher. Ja, wirklich. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Ladungen Wäsche meine Mutter gewaschen hat. Niemand war zum Spielen da. Meine Mutter hat mir das Essen durch die Tür gereicht. Es war tot langweilig. Quarantäne ist total langweilig. Ich durfte nicht raus. Und wenn du vielleicht mal was Ähnliches erlebt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Heute gibt es Medikamente für sowas. Du hast Scharlach, dann wirfst du eine Pille ein und einen Tag später gehst du schon wieder zur Schule. 80er Jahre, wir hatten ja damals nichts. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Die Quarantäne oder Quarantäne, ich weiß auch nicht, wie man es betont, aber die Quarantäne der Aussätzigen, die war viel, viel schlimmer. Es bedeutete die totale Verbannung, Ausschluss aus der Familie, Ausschluss aus der Wohnung und aus dem Wohnort, Ausschluss aus dem Tempel, aus der Gemeinde, aus der Synagoge, Unmöglichkeit, arbeiten zu gehen. Man konnte auch keinen Markt besuchen, um sich zu was kaufen. Und dann immer noch mit dem Wissen, wow, ich bin krank. Überlebe ich das überhaupt? Du wurdest aus deiner Stadt verbannt. Du durftest nur vor der Stadt oder vor dem Dorf leben. Deswegen trifft Jesus dir auch vor dem Dorf. Du musstest jedem aus dem Weg gehen. Wenn dir ein Mensch entgegenkam, dann musstest du laut rufen, unrein, unrein, damit der Mensch die Chance hat, dir aus dem Weg zu gehen, weil du ja ansteckend bist. Stellt euch das mal vor, wie die Leute gelebt haben. Und das war alles im mosaischen Gesetz geregelt, weil nur so konnte man in der damaligen Zeit die Ausbreitung von Seuchen und Krankheiten offensichtlich verhindern. Und auf solche Leute trifft Jesus jetzt und seine Gruppe, und die Aussätzigen rufen jetzt von Ferne, interessanterweise nicht unrein, unrein, sondern sie suchen oder rufen Jesus, Herr oder Meister. Meister Jesus, hab Erbarmen mit uns, hilf uns. Die mussten also schon davon gehört haben, dass Jesus unterwegs ist und dass Jesus auch auf Ausgestoßene, auf dem Rand der Gesellschaft angemessen reagiert. Dass der nicht wegläuft, sondern dass er zuhört. Sie mussten auch gehört haben, das ist Jesus, der kann alles, dem ist alles zuzutrauen. Und es ist ja auch so, Jesus kann nichts dafür, dass die Leute krank sind. Die Leute können auch nichts dafür, dass sie krank sind. Es ist aber nun mal so, Realpolitik oder wie man das nennt, oder Realsituation. Und diese beiden Gruppen begegnen sich jetzt. Jetzt kommen die ins Blickfeld. Und ich habe gedacht, dass es uns mit den ganzen syrischen Flüchtlingen ähnlich geht. Wir können nichts dafür. Wir können nichts dafür, dass die ISIS dieses Land total zerbombt. Dass es einen Assad gibt. Wir können nichts dafür. Vielleicht hätte man politisch noch was anderes machen können, aber was denn? Du kannst nichts dafür. Das ist zumindest meine Meinung. Und die Leute, die hier hinkommen übers Mittelmeer, die können auch nichts dafür. Die haben den Krieg nicht angefangen. Die haben da ganz normal gewohnt. Ja, die haben auch ein ganz normales Leben geführt wie wir. Die können auch nichts dafür. Und jetzt kommen die in unser Land, ja, weil Europa offen ist, ne, weil wir das vor 25 Jahren erreicht haben. Die kommen in unser Land, weil wir eins der begehrtesten Länder der Welt sind. Da können wir auch nichts für. Können wir nichts für. Ja, die kommen in unser Land, weil wir als Deutsche erstmal hilfsbereit sind. Das ist ja gut. Und wir können nichts dafür. Und da kommen auch Leute in das Land, die uns betrügen, die das alles ausnutzen. Da können wir auch nichts für. Die können vielleicht was dafür, das könnten sie ja sein lassen. Aber können wir nichts für. Aber jetzt begegnen wir uns. Jetzt sind sie da. Jetzt treffen wir sie. Jetzt können wir was machen. Wie reagieren wir? Unrein? Ja, oder gehen wir auf die Leute zu? Weil sie nun mal da sind. Und ich glaube, wir sollten auf sie zugehen. Angemessen natürlich, angemessen natürlich, das ist klar. Wer gestern im Gottesdienst zur Feierstunde der Deutschen Einheit war, der Verkündiger hat das gut auf den Punkt gebracht, dachte ich. Jesus geht in dem Bericht nicht zu ihnen, denn dann wäre er selbst unrein geworden. Jesus bricht auch nicht Gesetze, sondern Jesus geht nicht zu ihnen, aber er reagiert angemessen. Er reagiert angemessen mit den Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Und jetzt ruft er ihnen einen verblüffenden Satz zu. Er sagt, geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Dieser Satz ist voll die Herausforderung. Das wussten die Kranken sofort. Manchmal kam es vor, dass jemand von seiner Krankheit geheilt wurde oder er ganz natürlich wieder gesundet ist. Dann schrieb das mosaische Gesetz vor, dass man zum Priester geht und sich quasi von offizieller Seite bestätigen lässt, du bist wieder gesund. Die Priester hatten quasi die Funktion des Gesundheitsamtes damals und waren zuständig, das zu bescheinigen. Und Gesundheit und Reinheit wurden in Israel oft zusammengedacht. Und wenn der Priester Gesundheit attestierte, dann brachte man Gott ein Opfer dar, als Dank, dass man wieder gesund war. Diese 10 Jungs sollten jetzt zum Priester gehen, obwohl sie offensichtlich optisch nicht gesund waren, sondern noch voll krank waren. Das kann ja voll peinlich werden. Aber die marschieren los. Und ich dachte so, das ist ein erster Glaubensschritt. Das ist ein erster Schritt des Glaubens. Da glauben Leute dem Wort von Jesus. Und es ist auch Gehorsam. Sie gehorchen Jesus. Und Jesus belohnt jetzt diesen Gehorsam. Oder diesen Glauben. Oder diesen Glaubensgehorsam. Und wir merken, wie eng diese beiden Begriffe zusammenhängen. Glaube und Gehorsam gehört zusammen. Glaube bedingt Gehorsam. Und wer Jesus gehorcht, der muss ihm natürlich auch glauben. Das ist ja heute auch noch so. Wenn du Jesus nicht glaubst, dann erscheinen manche Anweisungen in Gottes Wort total komisch. Manche sind sozusagen, manche sind richtig uncool. Manche wirken, hä? Ja, und manche sind total anstrengend. Wenn du Jesus nicht kennst, wirst du das so empfinden. Wenn du Jesus kennst und ihn liebst, dann geht es sogar noch um mehr als um Gehorsam, es geht um Liebe. Dann sagst du, hey, das sagt Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn der das sagt, dann will ich mich darauf dran halten. Und das ist ein Riesenunterschied. Und für die 10 Jungs war der Gehorsam jetzt zwar nicht so schwer, weil es gab ja keine Alternativen. Und trotzdem müssen sie sich erstmal überwinden zu gehen. Und jetzt passiert das, was man menschlich nicht erklären kann. Es entsteht oder es passiert ein Wunder, eine Fernheilung. Jesus macht die Leute gesund. Gott greift übernatürlich in das Natürliche ein, weil er es kann. Und er kann es auch heute noch. Das glaube ich. Er macht es selten, aber er kann es und er macht es heute noch. Und damals hat Jesus es gemacht, auch um deutlich zu machen, das Reich Gottes kommt und wird Krankheit, Tod und Leid vernichten. Und auf jeden Fall, man muss sich das vorstellen, ist das für die betroffenen Kranken jetzt ja voll der Hammer. Die werden gesund. Du bist wieder gesund. Das war nie zu erwarten. Du gehörst wieder dazu, du siehst deine Familie wieder, du darfst wieder in dein Haus zurück, die Quarantäne ist vorbei. Das ist einfach super. Oder übertragen auf meine Scharlach-Quarantäne, ich darf wieder mit anderen Kindern spielen, ich darf wieder zu meiner Schwester, ich darf wieder am Küchentisch mit der Familie sitzen, ich darf wieder in die Schule. Ja, selbst darüber freust du dich, wenn die Quarantäne vorbei ist. Was ist jetzt die angemessene Reaktion auf so eine Wunderheilung? Zieht man jetzt sein Programm durch und sagt, oh, der hat uns ja zum Priester geschickt, nach Jerusalem wahrscheinlich, ist er auch ein bisschen weiter. Vielleicht musste der Samariter auch zum Gerizim und sagt, ach, der Jesus, der ist doch schon wieder weitergezogen, wer weiß, wo wir den finden. Wenn wir den irgendwann mal treffen, bedanken wir uns jetzt. Ist das die richtige Antwort? Oder ist das die richtige Antwort? Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Wahrscheinlich war der gar nicht beim Priester. Ich bin gesund, ist ja der Hammer. Ja? Und rennt zurück. Ja? Laut preist er Gott. Er gibt Gott die Ehre. Ja, weil er weiß, das ist ja übernatürlich. Und dann wirft er sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankt ihm. Und jetzt kommt es vom Lukas genial aufgeschrieben, ja? So eine richtige Pointe, ne? Alle so, boah, staunen. Und er war ein Samariter. Für jüdische Ohren. war der? Ja? Was war der? Der war ein Samariter? Das geht ja gar nicht. Aber es ist kein Gleichnis. Es ist ein Bericht. Einer von diesen Verachteten, einer von diesem Mischvolk. Wie kommt der da überhaupt in diese Gruppe rein? Tja, die Not schweißt zusammen. Und wenn die Not dann nicht mehr so schlimm ist, dann kann man sich wieder Feind sein. So sind wir Menschen. Und sowas hören wir ja leider auch aus Flüchtlingsheimen. Aber dieser Mensch ist anders. Er entscheidet sich, anders zu sein. Er bedankt sich bei Jesus. Neun machen das nicht. Denen ist das zu aufwendig. Die machen Dienst nach Vorschrift. Und wenn ich das lese, dann kann ich es persönlich, ich konnte das noch nie fassen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Wie kann man so undankbar sein? Und Jesus kann es auch nicht fassen. Und Jesus kann es wirklich nicht fassen. Er sagt, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Hey, wo sind denn die anderen 9? Ist denn überhaupt keiner mehr zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Und hier merken wir, Dankbarkeit und Lob und Anbetung ist es, Gott die Ehre zu ergeben. Das gehört zusammen. Wer dankt, ehrt Gott. Ist denn keiner da, der Gott die Ehre erweist? Und es ist klar, was Lukas, der diese Geschichte ja so aufgeschrieben hat, wie sie geschehen ist, aber natürlich auch komponiert hat als Autor, hier beabsichtigt. Wir müssen uns die Frage stellen, der Leser stellt sich die Frage, bin ich etwa auch einer von den 9? Oder bin ich der eine, der dankbar ist und damit Gott die Ehre erweist, die ihm gebührt? Dankbarkeit ehrt Gott. Wie ist das mit uns? Ey, wir haben so viel. Wir haben trockene Wohnungen. Wir haben Strom. Wir haben warm Wasser. Wir haben Unterhaltung. Wir haben seit 70 Jahren Frieden. Wir haben deutsche Einheit seit 25 Jahren. Wir haben Arbeit. Wir haben Autos, manche sogar mehrere. Wir haben technische Geräte, ganz viele. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben ein Pflegesystem. Wir haben ein Rentensystem. Wir haben Essen ohne Ende. Wir haben eine christliche Gemeinde, in der wir uns treffen dürfen. Wir haben Freunde. Und dazu haben wir noch lauter überflüssige Dinge. Wenn du auf meinen Dachboden gehen würdest, was hat der da, würdest du denken? Habe ich einfach. Geht ja. Und was machen wir Deutschen? Was machen wir Deutschen? Wir meckern. Wir meckern. Wir gucken immer auf das, was wir nicht haben. Oder was andere mehr haben. Oder wie man noch mehr bekommen könnte. Vielleicht gehörst du nicht dazu, ja? Dann brauchst du dir das jetzt nicht anhören. Vielleicht gehört ihr alle nicht dazu, aber dann rede ich eben mit mir, weil ich gehöre dazu. Und dann ist es auch noch so, weil wir alle meckern, ich sage jetzt mal bewusst alle, dann glauben wir vielleicht sogar noch, dass wir im Recht sind, weil jeder bestätigt ja den anderen. Meckern ja alle, muss ja stimmen. Esst mehr Kuhfladen. 1 Million Fliegen können sich nicht irren. Ja? Quatsch. Es ist doch völlig egal, was alle sagen. Die Frage ist doch, wer bist du? Bist du einer von den 9? Bin ich einer von den 9? Oder bin ich der eine? Wie ist meine und deine Grundhaltung gegenüber Gott, von dem alle guten Gaben kommen? Oder glauben wir etwa, dass alles, was wir hier in Deutschland erreicht haben, nur auf unseren Mist gewachsen ist? Das glauben wir doch nicht wirklich, dass alles, was wir hier erreicht haben, auf unseren Mist gewachsen ist, auf die deutsche Tüchtigkeit. Das glauben wir doch selber nicht. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch eine Rolle spielt. Natürlich spielt die deutsche Tüchtigkeit eine Rolle. Aber woher haben wir denn die deutsche Tüchtigkeit? Ja, doch wohl vom Schöpfer, der auch Deutsche erschaffen hat. Unsere Tüchtigkeit haben wir doch vom Schöpfer. Das heißt, alles, was wir haben, kommt von ihm. Und wem viel gegeben ist, Leute, von dem wird viel verlangt werden. Das ist also auch eine Verantwortung, die wir als Volk haben. Und die Frage ist, wer wollen wir sein? Einer von den Neuen? Oder der eine, der Gott die Ehre erweist? Und ich denke mir oft, Mensch, Veit, du tendierst ganz stark auf die Seite der Neuen und nicht auf die Seite des Einen. Wir könnten ja auch ganz andere Einstellungen an den Tag legen, zum Beispiel diese hier. Ich muss früher aufstehen. Naja, weil ich Kinder habe, die mich lieben. Ich muss mein Haus sauber machen. Ja, weil ich einen sicheren Platz zum Leben habe. Ich muss die Wäsche waschen. Na klar, weil ich so viele Klamotten zum Anziehen habe. Ich muss die Spülmaschine einräumen. Klar, weil wir mal wieder gut gegessen haben. Ich muss lauter Fragen zu den Hausaufgaben beantworten. Klar, weil meine Kinder lernen dürfen und in die Schule gehen können. Ich muss die Krümel unterm Tisch wegfegen. Klar, weil wir gerade als Familie zusammen gegessen haben. Ich muss einkaufen gehen. Klar, weil ich es kann. Ja, es gibt so viel tolle Auswahl. Ne? Ich muss die Toilette putzen. Sicher, weil wir nämlich einen Wasseranschluss im Haus haben. Ist ja gut. Und das Klo auch. Es ist so laut vor dem Gottesdienst. Sicher, treffen sich ja auch lauter nette Leute hier in unserer Gemeinde. Ich bin so alt und schwach. Ich hatte ein erfülltes Leben. Oh, ich muss wieder arbeiten gehen. Ja, weil ich Arbeit habe. Du kannst das weiter fortsetzen. Ich soll schon wieder Geld spenden. Klar, ich kann es mir auch leisten. Ja, ich kann was Gutes tun. Du kannst es für dich selbst vorführen. Es ist eine Einstellungsfrage. Es ist eine Einstellungssage. Das klingt gut, das klingt logisch, aber ich weiß, dass es nicht einfach ist. Nicht für mich. Wer will ich sein? Einer von den Neuen oder einer, der dankbar ist? Und Jesus fragt uns tatsächlich heute Morgen, wo seid ihr Neuen? Wo bist du? Wo bist du, Adam? Wo bist du, Mensch? Ich bin doch hier, von mir kommt alles, zu mir geht alles. Wo bist du? Und Undankbarkeit ist aus Gottes Augen eine schlimme Sache. Das ist kein Bagatelldelikt. Das ist nicht egal. Das ist schlimm, weil es seine Ehre verletzt. Und die Bibel warnt ausdrücklich vor Undankbarkeit und fordert zur Dankbarkeit auf. Mal drei Stellen. Römer 1, 21. Der große Architekt der Kirche, Paulus, schreibt, obwohl sie Gott kannten, die Menschen, ehrten sie ihn nicht als Gott und sie dankten ihm nicht. Sie haben ihm nicht gedankt. Ihre Gedanken liefen ins Leere und ihre unverständigen Herzen wurde es finster. Dann Paulus an seinen Mentor, Timotheus. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen, von nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Im Gegensatz der Singer und Songwriter Asaf im Psalm 50, Vers 23. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinem Weg geht, erfährt meine Hilfe. Lässt uns Gott durch ihn sagen. Wer wollen wir sein? Wer willst du sein? Einer von den Neuen oder der eine? Der Bericht, dieser Report hat aber noch einen weiteren Höhepunkt. Dieser Höhepunkt ist die Schlussaussage von Jesus. Sie rückt die Prioritäten an die richtige Stelle und damit schließe ich meine Predigt. Errettung geht über Gesundheit. Errettung geht über Gesundheit. Es ist schwer, im Leid dankbar zu sein. Wenn du gerade krank bist, wenn du den Tod erlebst in deiner Familie, und das machen ja einige unter uns, oder an deinem eigenen Körper, weil du älter wirst, wenn Leute in deiner Familie aus deinem Freundeskreis leiden, es nicht rund bei dir läuft, dann ist Dank eine echte Herausforderung. Das ist eine echte Herausforderung. Und ich bin froh, dass die Bibel uns Personen zeigt, die uns da Vorbilder sein können. Ein Vorbild ist Hiob. Hiob sagt, wenn Gott uns Gutes schickt, dann nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Ist leicht gesagt, leicht gelesen, aber in der Praxis schwer. Oder wir können mit Dietrich Bonhoeffer, der im KZ ermordet wurde, singen und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und das ist schwer. Das muss durchbuchstabiert werden. Wer es aber lernt, im Leid dankbar zu sein, der kann verstehen, was Jesus jetzt sagt. Steh auf, geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gesund gemacht? Nee, dein Vertrauen hat dich gerettet, denn gesund war er ja schon. Die anderen 9 waren auch gesund. Hier redet Jesus von Rettung. Gesundheit ohne Rettung ist nice to have. Kann nicht schaden, ist gut, kann man haben, ist sogar toll. Aber es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig. Jesus will Nachhaltigkeit in dein Leben bringen. Dauerhaftigkeit, Ewigkeit, Schuldlosigkeit, Sinn, Perspektive. Was Jesus Christus Menschen anbietet, ist weit mehr als Gesundheit. Es ist die Rettung. Er bietet Wahrheit, er bietet Leben, er bietet einen Weg. Ja, er ist sogar der Weg, er ist sogar die Wahrheit, er ist sogar das Leben. Und das hat der Samariter verstanden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Was glaubst du? Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.